Ja, guten Abend, Herr Habel. Herbert Habel, erstmal danke, dass ich die Zeit nehme für ein Interview. Sie sind zweiter Vorsitzender des Vereins Monitative e.V. Das heißt, Sie engagieren sich da. Worum geht es da?
Ja, also im Verein Monitative geht es darum, das heutige sogenannte Spiralgeldmonopol abzulösen von durch Vollgeld von der Monetative, wie wir sagen, um das kurz zu erklären. Heute haben die Banken das Recht, Geld zu machen, in welcher Form und welchem Umfang, das will ich gerne später erklären. Und das möchten wir nicht. Wir möchten gerne, dass alles Geld, das wir als Geld benutzen, ein gesetzliches Zahlungsmittel wird und ausschließlich von einer Institution gemacht wird, die wir Monetative nennen. Heute nennen wir sie Bundesbank. Also von einer demokratisch legitimierten und von einer sozusagen uns allen gehörigen öffentlich-rechtlichen Einrichtung. Das wäre also in Deutschland die Bundesbank, in Europa die Zentralbank. Diese soll als einzige in der Lage sein, Geld zu machen, das wir dann alle benutzen.
Also Geld machen heißt Geld schöpfen, ne? Also da gibt's ja, es gibt ja verschiedene Arten von Geld, einmal eben Bargeld, Münzen und Scheine, die werden ja jetzt auch von der Bundesbank in Umlauf gebracht, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, es gibt prinzipiell zwei Arten von Geld, also genau gesagt drei Arten, nämlich das Münzgeld, das Scheingeld, also die Scheine, die wir benutzen, und das Geld, mit dem, das wir überweisen. Man könnte sagen, das elektronische Geld. Ja? Oder verkürzt gesagt, das Geld, das wir bar in den Händen halten können, Bargeld aus Münzen und Scheinen, und alles andere Geld, das wir uns elektronisch zur Verfügung stellt. Geld, das wir normalerweise auf unserem Girokonto haben, und darum heißt es auch Chiralgeld. Zusammengefasst Bargeld oder Chiralgeld. Das sind die zwei typischen Arten.
Oder Sichteinnahmen, Sichteinlagen wird das Chiralgeld auch genannt, ne?
Also ja, Sichteinlagen ist der fachlich richtige Begriff. Die meisten Menschen würden den Begriff nicht benutzen, darum benutze ich ihn auch, wenn ich selbst das Begriff Chiralgeld ist ungewohnt, aber jeder kennt ein Girokonto. Mhm. Aber fachlich korrekt ausgedrückt ist das Geld, das wir auf den Girokonten zur Verfügung haben, eine Sichteinlage, und das heißt so, weil wir es sehen können, in Anführungszeichen, und weil wir es zu einem uns beliebigen Zeitpunkt, also jederzeit, zur Verfügung haben.
Ja, und dann kommt schon die erste Sensation, nämlich das offizielle Zahlungsmittel ist nur das Bargeld, also die Münzen und die Scheine.
Ja,
oder gesetzliches Zahlungsmittel.
Ja, das sogenannte gesetzliche Zahlungsmittel sind tatsächlich, und als ich das erste Mal in meinem Leben verstanden hatte, konnte ich es nicht glauben. Also der Erste, der mir das erzählt hat, dem habe ich nicht geglaubt. Ich dachte, er erzählt Humbug. Also der Zusammenhang ist der, es ist tatsächlich so, dass das, was wir Bargeld nennen, also Münzen oder Scheine, was das ist, welchen Wert es hat und was es für uns darstellt, ist als Rechtsgut definiert. Es ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Aber für Chiralgeld, also das Geld, das wir elektronisch zur Verfügung haben und uns gegenseitig überweisen, das ist nirgendwo definiert worden. Es gibt tatsächlich, jeder mag es überprüfen, nirgendwo eine Definition, geschweige denn ein Gesetz oder irgendeine schriftlich niedergelegte Vereinbarung, dass das überhaupt Geld ist. Es ist nur dadurch Geld, weil wir es wie Geld benutzen, und jeden, den wir treffen, ist einverstanden, wenn wir sagen, ich überweise dir etwas. Er akzeptiert es als Geld. Also der Wert von Chiralgeld entsteht einfach nur, weil wir glauben, dass es einen Wert hat. Das nächste Besondere ist, dass die meisten Menschen denken, so habe ich auch gedacht bis vor wenigen Jahren, dass alles Geld sozusagen vom Staat gemacht wird. Wir denken, alles Geld, was wir benutzen, wird vom Staat gemacht, so wie wir es mal vielleicht gehört haben von den Scheinen, die wir benutzen. Ja, da sagt die Bundesbank, jetzt brauchen wir wieder 10-Euro-Scheine. Und dann ruft die die Bundesdruckerei an, die in Berlin, und die druckt die dann. Ja, im Auftrag der Bundesbank. Und so kommt ein Schein zu uns. Und wir glauben, das Geld, das wir auf dem Girokonto haben und überweisen, dass das in gleicher Weise sozusagen durch einen Rechtsakt der Bundesbank entstanden ist. Aber das ist nicht der Fall. Es ist tatsächlich wahr, dass das Geld, das wir überweisen können, also Giralgeld, elektronisches Geld, ich sage zukünftig immer Giralgeld, das Giralgeld aus dem Nichts entsteht und die privaten Banken haben das Recht dazu, aus dem Nichts Geld zu schöpfen, Geld zu erzeugen, Geld zu machen. Vielleicht noch ein Hinweis. Man kann sich jetzt fragen, wie viel Geld ist Bargeld vorhanden und wie viel ist Giralgeld vorhanden. Das Verhältnis ist in jedem Land etwas anderes. Ich sage jetzt eine Zahl, die in Deutschland zurzeit in etwa zutrifft. Ja? Und das ist so, dass etwa 92% allen Geldes, das wir als benutzen, Giralgeld ist. Und das ist aus dem Nichts entstanden und ist nur Geld, weil wir glauben, dass es Geld ist. 8% des Geldes sind Münzen und Scheine, die als gesetzliches Zahlungsmittel durch die Bundesbank entstanden sind, die wir gleichermaßen behandeln wie eben das Giralgeld. Wir glauben, es ist Geld. Nur im einen Fall ist es tatsächlich gesetzlich festgelegt. Man könnte es darauf, wie soll ich sagen, man könnte es einklagen. Beim Giralgeld kann man das nicht.
Also Giralgeld hat nur die Funktion vom Geld, ne?
Genau.
Weil ich einerseits unter normalen Umständen jederzeit das in Bargeld umwandeln kann, nämlich von der Bank als Bargeld verlangen, und weil ich damit was bezahlen kann. Aber es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Genau. Also am Rande ist ja bekannt, dass ist ja eigentlich ein Widerspruch, dass die Steuern mit Überweisung bezahlt werden müssen, also mit Giralgeld. Also der Staat nimmt Giralgeld an, obwohl das nicht das Geld ist, eigentlich nicht sein Geld ist.
Sie haben eigentlich jetzt schon eine Antwort gegeben auf eine etwas andere Frage, aber es läuft aufs Gleiche hinaus. Was macht eigentlich, also wenn das wahr ist, es ist ja wahr, also was ich gerade beschrieben habe, dass jede Bank, ja, kann Geld machen. Aber wieso akzeptieren wir es? Es ist bestimmt nicht nur Gewohnheit, sondern ein wesentlicher Grund ist, wenn Sie in die Geschichte des Geldes gucken, die 5000 Jahre, die wir heute überschauen können, dann gibt es immer einen Zusammenhang zwischen dem Staat und den Bürgern, wenn es um die Akzeptanz von Geld geht. Also mit anderen Worten, wenn der Staat etwas als Geld akzeptiert, ist es von uns allen als Geld akzeptiert. Ja? Wir haben das Gefühl, wenn der Staat es nimmt, dann ist es auch von Wert und ist eine gewisse Sicherheit. Ja, und es ist so, dass sich eben in der Geschichte der letzten paar hundert Jahre es so entwickelt hat, dass das sogenannte fraktionale Reservesystem, darf ich vielleicht später nochmal genauer erklären, erfunden wurde. Das heißt, das Recht, dass eine Bank mehr Geld machen muss, als es selbst abgesichert haben muss bei der Zentralbank. Und der Staat darf nicht selbst sich selbst Geld machen. Ja? Also er kann nicht zur Bundesbank gehen und sagen, machen wir schnell eine Milliarde. Das geht nicht. Ja? Sondern ein Staat, der Geld braucht, um irgendetwas zu bezahlen, einen Kredit, der muss auch zu der privaten Bank gehen, wie jeder von uns, und sich dort das Geld holen, zum einen. Das ist eine Art, dass der Staat sich finanziert. Ja? Die andere Art, er holt sich Steuern. Und er sagt, bitte zahlt mir das in Form von einer Überweisung, also Giralgeld. Er legitimiert sozusagen.
Ja, das ist ja irgendwie schon mal ein großer Skandal, finde ich. Also, dass der Staat, der die Aufgaben für die Gemeinschaft ja übernimmt, dass der bei privaten Leuten Geld leihen muss, bei privaten Banken, bei Geschäftsbanken, dafür Zinsen zahlen muss, und zwar für Geld, was diese Banken schaffen, indem sie einfach gut schreiben, indem sie es einfach als Zahlen im Computer auf dem Konto gut schreiben. Also ich finde das als ein unmöglicher Zustand.
Ich könnte mir es jetzt leicht machen und einfach Ihnen sagen, ja, ich finde es auch skandalös, deswegen bin ich in dem Verein, deswegen will ich eine andere Geldordnung. Es wäre aber ehrlich gesagt zu einfach und ich werde es so nicht beantworten. Ich möchte es so sagen. Die Idee, dass eine Bank überhaupt Geld machen kann, die ist Jahrhunderte alt. Also früher waren es die Fürsten, die sich einfach aus dem Nichts das Münzrecht genommen haben, nach dem Motto, ich bin die Inkarnation Gottes, ich bin der irdische oberste Machtinhaber, also ordne ich meinen Staat und damit mein Staat funktioniert, gebe ich Geld aus. Das hat der Fürst früher so gemacht, dass er halt Gold, Münzen ausgegeben hat. Und dann gab es mal einen Fürsten, der hatte eine klamme Kasse. Und der hat dann weniger Gold in die gleichen Münzen reingetan. Also er hat den Wert vermindert, aber den Nennwert, also den Ausgabepreis gelassen. Er hat damit viel Geld gespart bei der Münzherstellung, na klar. Und das war der Ursprung des sogenannten fraktionalen Reservesystems. Hört sich seltsam an. Es bedeutet Folgendes, dass nur der materielle Wert der Münze, ja, eben ein Teil dessen ist, was draufsteht. Also das, ganz am Anfang war das Gold da drin, vielleicht, weiß ich nicht, 50 Cent wert im heutigen Maßstab, aber drauf stand 1 Euro. Das hat sich dann fortgesetzt, diese Idee. Später hat man den Fürsten, hat sich dann das Banksystem entwickelt und man hat diese Logik weiterverfolgt. Das heißt, eine Bank musste nur einen Teil der Kredite, die sie ausgeben wollte, als Sicherheit hinterlegen. Das ging am Anfang ohne Staat. Später, also erstmal ohne Staat, weil man gesagt hat, wenn ich jetzt 10 Leuten 10 Euro Kredit gebe, dann kommen ja nicht alle 10 Euro gleichzeitig oder werden nie alle gleichzeitig einzahlen. Das heißt, ich habe eine Reserve. Ich brauche nur eine gewisse Reserve. Ursprünglich nicht wegen Krediten, Entschuldigung, sondern wegen Spareinlagen. Also wenn 10 Leute 10 Euro einlegen, 100 Euro, dann werden ja nicht 10 Leute auf einmal kommen, um ihr Geld wieder zu holen. Das heißt, im Laufe der Zeit hat man einfach, kann man mehr Kredit ausgeben, als man Spareinlagen hat. Also nur ein Teil, eine Fraktion der Kredite musste als Spareinlagen vorhanden sein. Das war die Erfindung des fraktionalen Bankings, wie wir es heute nennen. Und so entstand, dass private Banken etwas Faszinierendes gemacht haben. Und ich habe ja anfangs gesagt, ich habe bewusst nicht gleich einfach Ja gesagt und das als Skandal dargelegt, sondern ich möchte erstmal beschreiben, welchen Vorteil es hatte. Weil es seit Jahrhunderten so ist, muss es ja auch Vorteile gehabt haben. Nur weil wir uns heute aufregen, kann es ja nicht immer falsch gewesen sein. Muss ja mal sinnvoll gewesen sein. Und da möchte ich erstmal den Vorteil beschreiben, ja, bevor wir uns darüber beklagen. Weil Problem wurde es erst in neuerster Zeit. Früher war es kein Problem. Früher war es so, dass die Bank eben mehr Kredite ausgeben konnte, als sie Spareinlagen hatte. Ja. Und wenn man das geschickt berechnet, Risiko, ja, Wahrscheinlichkeit, wann wird mein Geld geholt, wann muss ich es auszahlen, dann ist das eine wirtschaftstreibende Kraft. Plötzlich kann mehr finanziert werden, als Geld vorhanden ist. Und das ist erstmal nicht schlecht. Und das ist so lange nicht schlecht, wie das, was als Kredite ausgegeben wird und das, was an Spareinlagen da ist, zueinander im Verhältnis steht und gleichzeitig beides an der Realwirtschaft gemessen wird. Also ganz einfach, wenn Sie einen Kredit bekommen, möchte ich Sicherheiten von ihm. Also gibt es ein realwirtschaftliches Gegenstück, ein Stück Haus, ein Stück Besitz, was im Zweifel mir gehört, wenn Sie Ihren Kredit nicht bezahlen. Ja? Damit spekulieren wir nicht. Damit hat auch nicht die Bank spekuliert, sondern sie berechnet eine Wirtschaftsgröße. Und das ist gut so. Und diese Erfindung, wie eine Bank eben funktioniert, hat, wie ich schon sagte, erlaubt, viel mehr an Wirtschaftsleistungen zu finanzieren, als Spareinlagen da waren. Es hat also automatisch für Wirtschaftswachstum gesorgt, für mehr Möglichkeiten. Und das war auch unglaublich wichtig, weil in der Zeit, ich rede von den letzten 400-500 Jahren, hat sich eine Geschichte fundamental geändert. Nämlich früher gab es eine Selbstversorgungswirtschaft, ich mache meinen Acker und lebe davon. Und das hat sich zur Fremdversorgung geändert. Und Fremdversorgung heißt, dass ich nur überleben kann, wenn Sie etwas produzieren. Und alles, was ich kaufe, muss jemand anders vorher schon produziert haben. Also, aber er bekommt das Geld für die Produktion erst, wenn ich es kaufe und bezahle. Also wie kann er das produzieren, wenn ich ihm kein Geld gebe? Er muss es vorfinanzieren. Und dazu braucht es Geld. Und das haben die Banken geliefert in ausreichender Menge. Das hat über Jahrhunderte wunderbar funktioniert. Das heißt, die Geldmenge, die erzeugt wurde durch einen Kredit, war in etwa immer so hoch wie die Realwirtschaft, die sie finanziert hat. Solange das in etwa gleich ist, haben wir überhaupt kein Problem. So ein fraktionales Reservesystem, also wo die Kreditmenge der Realität entspricht, also die Güter und Dienstleistungen, die wir benutzen, und davon nur ein Teil als Spareinlagen da sein muss, ist absolut in Ordnung. Okay. Schiefgegangen ist es erst in den letzten 30, 40 Jahren. Und da sind mehrere Dinge passiert. Erstens haben wir etwas erfunden, was es früher nicht gab. Computer und die Möglichkeit, Geld auf Konten da hinzuschreiben, also ein elektronisches Geld, und das zu überweisen. Zweitens haben wir Finanzprodukte erfunden. Wir haben nicht nur, die Bank hat dann plötzlich nicht nur die Funktion gehabt, Geld an die zu geben, die es brauchen, und dort abzuholen, die es haben, ja, also diese Vermittlungsfunktion, sondern plötzlich konnten Banken Eigengeschäfte machen. Sie haben ein Finanzprodukt erfunden. Ja. Und da eine Bank ja offensichtlich, wie gerade dargestellt, selbst Geld machen kann, kann sie auch das selbstgemachte Geld für ihre eigenen Geschäfte einsetzen. Und diese Kombination aus Ideenreichtum, was man selbst an Finanzprodukten machen könnte und den Menschen anpreisen, plus die Wirkung des elektronischen Geldes, ja, hat eine Spekulation Tür und Tor geöffnet. Plus Deregulierung, das möchte ich auch noch sagen. Also ungefähr vor 30 Jahren mit dem Bretton Woods Abkommen, das gecancelt wurde und Goldstandard wurde aufgehoben, war plötzlich möglich, dass eine Bank in faktisch beliebiger Höhe Geld machen konnte. Ich will das mal so erklären. Weltweit sind heute nur noch 2% des Geldes abgesichert. 98% ist Luft.
Also abgesichert heißt, dass es dafür...
gesetzliche Zahlungsmittel, Bargeld.
Bargeld.
Alles andere ist...
Ja, abgesichert ist es... Oder ein Teil des Geldes doch durch die Wirtschaftsleistung. Ne? Die Wirtschaftsleistung, die ein Land hat, ist einfach da und die kann ja auch weitergegeben werden. Die wird ja auch weitergegeben. Ja. Ne? Und das ist ja irgendwo eine Absicht. Darum vertrauen wir dem Geld, weil wir dafür Dienstleistungen, Waren bezahlen.
Genau. Können. Ein Teil des Geldes ist in Wirtschaftsleistung abgesichert. Und welcher Teil kann ich Ihnen auswendig sehr genau sagen, wenn wir an ganz Europa denken? Da habe ich die Zahl im Kopf. Ja. Ja? Die Summe der Bankbilanzen in Europa ist 3,52-mal so groß wie die Realwirtschaft. Also die Bankenkreditsumme, ja, die Bilanzsumme, ist 3,5-mal größer wie die Realwirtschaft Europas. Also Ihre Frage ist, glaube ich, klar, nur ein Drittel ja, dessen, was die Banken an Geld erzeugt haben, und damit handeln oder spekulieren, ist abgesichert durch wenigstens Realwirtschaft. Das heißt, das ist ein Spielcasino. Das ist ein... Ich habe ja, auch wenn ich jetzt etwas länger erklärt habe, versucht zu sagen, solange die Geldmenge in etwa der realwirtschaftlichen Größenordnung, also dem Bruttosozialprodukt entspricht, passiert nichts, das braucht man, ist okay. Ja? Das könnte jetzt flapsig sagen, solange ich so viel Benzin habe, wie ich fahre, brauche zum Fahren, ist es wunderbar. Wenn ich viermal mehr Benzin dabei habe, als ich jemals habe, ist es schwierig, weil ich schleppe umsonst was rum. Und außerdem, wenn es explodiert, macht es, naja, komische Vergleiche. Aber was ich sagen wollte, wir haben knapp viermal mehr Geld heute in der Welt als realwirtschaftlich abgesichert. Aber es kommt noch dramatischer. Und da liegt jetzt der Skandal, den Sie anfangs angesprochen haben. Und jetzt sage ich Ihnen eine Zahl, die gilt für die ganze Welt. Es macht wenig Sinn, diese Zahl auf Deutschland runterzubrechen. Sie werden es gleich merken. Die Summe der Wirtschaftsleistung der Welt Ende 2011 lag bei ungefähr 50 Billionen Euro. Also Umsatz, was wir sozusagen machen. Der Umsatz der spekulativen Finanzprodukte im gleichen Zeitraum, ja, liegt nach untersten Schätzungen, also das sind die Schätzungen, die ich nachweisen kann, bei 700 Billionen. Und dann gibt es noch Finanzgeschäfte, die, man nennt sie Over-the-Counter-Geschäfte, die also ohne Vertrag einfach per Handschlag schon über den Tisch ablaufen. Das dürfte noch einmal das Gleiche sein. Wir reden also davon, dass die Wirtschaftskraft der Spekulation beträgt 1.500 Billionen wahrscheinlich, ungefähr, ja. Und die Wirtschaftsleistung ist 50 Billionen. Oder mit anderen Worten, die spekulative Finanzwirtschaft, die nichts mit irgendeinem gesetzlichen Zahlungsmittel zu tun hat, die mit nichts abgesichert ist, die keinen realwirtschaftlichen Hintergrund hat,
ja, die ist
20, je nach Schätzung, 20 bis 30 Mal größer als die Welt.
Ja. Ja, das ist unmöglich.
Das ist der Skandal, verstehen Sie?
Das ist der Skandal.
Der Skandal, und bitte, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich es etwas länger ausgeführt habe, aber mir ist es wirklich wichtig, dass wir genau verstehen, dass nicht immer schon ein Schindluder getrieben wurde, sondern wir haben ein System, das lange Zeit sinnvoll genutzt wurde. Heute wird es massiv missbraucht. Das ist der Skandal. Wir haben ein Ungeheuer losgelassen. Und das Ungeheuer ist spekulative Finanzwirtschaft ohne jegliche Haftung, ohne jegliche Verantwortung, ohne jeglichen Sinn.
Ja, es ist einfach schade, dass so viel menschliche Energie da reinfließt, also Arbeit, Aufwand, und wo nichts Kreatives rauskommt. Ne? Da wird ja nichts geschaffen, da wird nichts zu essen geschaffen, nichts zum Wohnen geschaffen, keine Kleidung geschaffen. Da wird nur mit Zahlen rumgespielt. Und diese Menschen haben hohes Ansehen, bekommen sehr viel Geld. Sie haben ja auch jederzeit, weil das ist ja kein anderes Geld, das ist ja das gleiche Geld. Also sie haben jederzeit die Möglichkeit, von den Menschen, die was schaffen, Waren und Produkte zu kaufen. Also für Geld, was eigentlich kein Geld ist, ne? Was nur durch Spekulation und durch Zahlen im Computer entstanden ist.
Also es gibt eine ganze Liste von sehr, sehr problematischen Folgen. Ja? Eine dieser Probleme haben Sie gerade beschrieben. Wenn ich dazu eine Zahl sagen darf, wie gesagt, von Land zu Land unterschiedlich, aber heute ist es ungefähr so, dass der Finanzsektor, im Gegensatz zu zum Beispiel Automobilsektor, Chemie, ja, der Finanzsektor nimmt nur 5% er hilft uns mit 5% der Wirtschaftsleistung, ja, aber bindet 20% aller Ressourcen. Das ist das, was Sie sagten. Ja, also wir schicken da unheimlich viele Ressourcen rein, die schlauesten Köpfe, die dann irgendwelche Finanzprodukte erfinden und so weiter, wo niemand was davon hat, außer die paar wenigen, die damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Das ist der eine Skandal. Der andere Skandal ist, dass das ein Casino ist. Es ist eigentlich noch mehr, es ist ein Schneeballsystem. Sie müssen sich vorstellen, dieses Geld, was da spekulativ verwendet wird, entsteht ja, weil ein anderer glaubt, dass es etwas von Wert ist, was er da angeboten bekommt. Ja? Und jeder möchte ja Zinsen damit verdienen oder jeder möchte irgendetwas damit verdienen. Das heißt, man versucht ständig, das dem Nächsten teurer zu verkaufen. Logisch, ne? Oder verlangt Zinsen für einen Kredit. Die Folge ist, dass hier ständig es größer werden muss. Die Blase muss immer größer werden. Ja? Und wohin geht eigentlich das viele Geld? Na, zum Beispiel geht sie in Bauprojekte. Wenn man jetzt Leute findet, die Häuser bauen, ja, da kann man ja einen Kredit denen geben, dann entsteht Geld. Ja? Als Bank habe ich dann wieder mehr verdient, da kann ich wieder mehr spekulieren damit. Ja? Ja, aber was mache ich denn, wenn keiner mehr ein Haus bauen will? Naja, eine gute Möglichkeit ist natürlich, dass ich die Sicherheiten nach unten schraube, dass ich weniger Sicherheiten verlange. Und das ist in Amerika passiert. Da durften Leute plötzlich Häuser kaufen und Kredite dafür bekommen, die nie im Leben mit ihrem Gehalt das hätten zurückzahlen können. Man nannte das Subprime-Kredit, also nicht kreditwürdige Kunden einen Kredit geben. Und das geht so lange gut, wie alle an das System glauben. Ja? Der Kreditnehmer glaubt nämlich, dass das Haus gar kein Haus ist, sondern ein Sparbuch. Ja? Wenn er das Haus kauft, wird es morgen mehr wert sein, kann es verkaufen und den Kredit bezahlen. Das ist der Glaube. Das heißt, wir haben ein ständiges Wirtschaftswachstum. Nur was ist, wenn die Blase platzt? Und genau das ist 2008 passiert. Vielleicht noch ein Hinweis, was 2008 passiert ist. Ich habe vorher erklärt, dass wir weltweit ungefähr, also was wir messen können, ungefähr 600, 700 Billionen Finanzwert haben, Finanzprodukte, Umsatz. Ja, wahrscheinlich ist es das Doppelte, wenn man das nicht Registrierte hinzunimmt. Die ganzen Hedgefonds und privaten Geschäfte, Geschäfte in irgendwelchen Steueroasen und. Von diesen rund 1500 Billionen, die hier durch die Welt geistern, ja, sind nur 50 Billionen geplatzt. Nur ein ganz kleiner Teil ist sozusagen, hat das Vertrauen verloren, dass man es wiederbekommt. Und das hat die größte Wirtschaftskrise ausgelöst, die wir je hatten. Wir spüren in Deutschland wenig davon, aber wir haben eine. Also, der Skandal ist, dass ein System, das, muss man sagen, über längere Zeit sinnvoll gewirkt hat, ja, von den Menschen nicht verstanden, nie verstanden wurde. Wenn sie es verstehen würden, würden sie morgen eine Revolution anzetteln. Ich hoffe, dass sie vielleicht jetzt eine anzetteln. dass die Banken waren über längere Zeit einigermaßen reguliert, sodass sie nicht Beliebiges tun konnten. Aber in den letzten 30 Jahren wurde konsequent dereguliert. Das war das eine. Das heißt, die Banken konnten mehr oder weniger machen, was sie wollten. Und das andere war, sie haben sehr, sehr schlaue Finanzprodukte entwickelt, die so kompliziert waren, dass sie niemand mehr verstand. Derivate. Derivate ist nichts anderes wie eine Wette. Das sind Wettprodukte.
Ja, es ist ja auch in Deutschland zum Beispiel so, eigentlich hat der Staat hat das Recht auf Lotterien. Ne? Also es darf ja eigentlich keiner eine Lotterie einfach machen. Ne? Also, aber die Finanzprodukte dürfen. Ne? Also,
Sie haben vollkommen recht. Es klingt sehr, sehr provokant, aber es entspricht der Realität. Ja? Wir glauben, dass nur der Staat Lotterie spielen darf. Wir haben aber den Banken seit langer Zeit das erlaubt, es ebenso zu tun. Bankengeschäft ist Lotterie, insbesondere dann. Das ist ein interessantes Stichwort, was Sie nennen, Lotterie. Also provokant verkürzt gesagt, ja, die Banken dürfen halt Lotto spielen. Oder sagen wir so, sie haben es so eingerichtet, dass sie Lotto spielen können. Darf ich das versuchen näher zu erläutern, worin die Lotterie besteht? Ich spreche gern davon, dass die heutige Krise eine Kombination ist aus Staatsversagen, Marktversagen und Moralversagen. Was meine ich damit? Wenn der Staat die einer Branche alle Rechte gibt und sie zu keinem Gemeinwohl mehr verpflichtet, bezeichne ich das als Staatsversagen. Wenn der Markt nicht mehr dafür sorgt, dass alle Marktteilnehmer gleichmäßig behandelt werden. Ja? Also eine Marktwirtschaft lebt ja davon, dass wir gleiche Zugangsbedingungen haben. Das ist längst nicht mehr der Fall. Eine Bank hat immer mehr Macht und Möglichkeiten als Nichtbanken. Immer. können wir später noch besprechen. Moralversagen. Worin besteht die bei einer Bank? Die eigentliche Aufgabe einer Bank ist Risikomanagement. Ich habe es vorher etwas ausführlicher erwähnt. Das eine Geschäft der Bank ist, das Risiko einzugehen, je mehr Kredite auszugeben, als sie Geld hat, durch Sparanlagen. Ja? Und dieses Risiko, jemandem einen Kredit zu geben und das Geld nicht mehr zu bekommen, es einzuschätzen und das so abzustimmen, dass halt in Summe die Bank nicht zugrunde geht an dem Verleihgeschäft. Das ist eigentlich das gute alte Bankgeschäft. Wenn es aber jetzt möglich ist, und dafür haftet die Bank, ja? Wenn es aber jetzt möglich ist, durch innovative Finanzprodukte, hätte ein Banker gesagt, ja, spekulative Finanzprodukte, sozusagen in reiner Spekulation zu handeln, damit rumzuspielen, dann ist das eine Lotterie. Warum? Weil die Haftung dafür auch verkauft werden kann. Die Banken haben noch etwas erfunden. Sie haben die Möglichkeit gefunden, die Haftung für ihre Risiken zu verkaufen an Versicherungen. Ja? Und wenn sie das können, haben sie mathematisch gesehen keinerlei Risiken mehr. Plötzlich waren Banken in der Lage, fast beliebig viel Geld zu machen. Und gleichzeitig für das, was sie tun, haben sie keinerlei Haftung mehr. Ist doch ein Traumleben. Da können Sie doch literarisch spielen. Sie können immer nur gewinnen. Das haben wir ermöglicht. Und das ist das Moralversagen. Sie haben gesagt, nur der Staat hat das Recht auf Lotterie. Ja, weil der Umgang mit Lotterie ist, wenn man das jedem lassen würde, wären wir bald kaputt. Das weiß, wissen wir bei der Lotterie. Bei der Bank haben wir das noch nicht verstanden. Mehrheitlich. Aber das wollen wir ändern.
Genau, also wie kann die jetzige Situation geändert werden?
Also es gibt diverse Ideen. Es gibt zwei große Welten, Ideenwelten, Geldordnungsideen. Die eine ist, dass man ist das sogenannte 100% Money. Ja? Das ist die Idee, dass eine Bank nur so viel Geld, also nur so viel Kredite vergeben darf, ja? Also Geld erzeugen darf, als sie absichern kann. Oder umgekehrt, alles Geld, was sie erzeugt, alle Kredite, muss sie refinanzieren bei der Bundesbank. Wenn das zu 100% geschieht, würde das natürlich eine gewisse Sicherheit nach sich ziehen, so die Theorie. Das ist eine Idee, die ist auch schon weit über 100 Jahre alt und wird immer wieder mal erwähnt. Das Problem ist nur an dieser Idee, und darum sind wir von Verein Monetative für eine andere Geldordnung, ist, dass sie einen ganz, ganz wesentlichen Nachteil nicht aufhebt. Der Nachteil ist, wir haben heute zwei Geldkreisläufe. Nämlich den Geldkreislauf zwischen der Zentralbank und den Banken und den Geldkreislauf zwischen der Bank und den Nichtbanken. Oder uns. Ja. Ja. Man nennt es auch Publikum. Publikum sind wir, Bürger, jeder Einzelne, oder Organisationen oder der Staat. Und in dem Geldkreislauf 1 geben sich die Banken selbst untereinander Geld oder holen sich Geld von der Zentralbank. Ja? Und im Geldkreislauf 2, das sind die Kredite, die wir bekommen oder die Sparanlagen, die wir in der Bank hinterlassen. Warum sage ich das? Diese Idee 100% Money sagt nur, dass 100% des Kreditvolumens abgesichert sein muss. Aber es lässt immer noch die private Geldschöpfung bei den Banken selbst. Ja? Das heißt, eine Bank kann immer noch Finanzprodukte herstellen, kann immer noch ihre Haftung verkaufen, kann immer noch eine Blase erzeugen. Also viele Probleme, die wir kennen, sind damit nicht gelöst. Vielleicht mal erwähnt, von welchen Problemen rede ich überhaupt. Ich möchte aber sagen, was viele nicht wissen, und Sie haben jetzt nicht gefragt, aber ich möchte es mal zwischendrin erwähnen. In den letzten 30 Jahren vor 2008, also vor Ausbruch dieser letzten großen Finanzkrise, gab es, und jetzt hören Sie zu, 425 Finanzkrisen. Also in 30 Jahren, ja, 425 offiziell registrierte Finanzkrisen. Wir reden davon, dass es weltweit gesehen pro Jahr 10 Finanzkrisen gibt. Ich selbst habe schon einige davon persönlich erlebt. Ich war 97 in Asien tätig, beruflich. Da gab es die berühmte Asienkrise. Da ist das war eine Währungskrise, ist der thailändische Baht zusammengebrochen. Als ich 2001 wieder in Deutschland war, habe ich gehört von der argentinischen Krise. Argentinien war pleite. Und die Liste der Pleitestaaten, Staatskrisen oder Währungszusammenbrüche oder ähnliches, die lässt sich fortsetzen. 425. Das heißt, das Geldsystem, was wir jetzt haben, geht dauernd kaputt. Stellen Sie sich vor, wir würden hier nicht über Geld reden, wir würden über Autos reden. Und alle Autos, die wir benutzen, sind alle paar Wochen kaputt. Alle paar Monate ganz kaputt. Sie kaufen ein Auto und spätestens nach 6 Monaten ist es kaputt. 10 Finanzkrisen pro Jahr. Das kann ja nicht stimmen. So, wir wollen etwas, wir haben überlegt, was müssen wir tun, damit genau diese Krisen gar nicht mehr auftreten. Ja, und dass das gar nicht möglich ist. Wir nennen das Vollgeld von der Monetative. Wir wollen, dass alles Geld, was wir als Geld benutzen, zu 100% von einer einzigen Stelle erzeugt wird, nämlich in Deutschland der Bundesbank oder beim Euro die Europäische Zentralbank, also die Zentralbank. Wenn nur noch eine Stelle das Geld macht und es allen Marktteilnehmern zur Verfügung stellt, dann haben wir alle die gleiche Ausgangsbasis. Also nicht, dass sie uns das Geld sondern schenkt, aber sie macht das Geld für die Gesellschaft und die Gesellschaft kann dann das Geld sich gegenseitig hin und her schieben und es benutzen. Es würde damit so funktionieren, wenn eine. Und was wir dann aufgelöst hätten, wären die zwei Geldkreisläufe. Die braucht es nicht mehr. Ja? Und damit haben wir vorhin einen Vorteil, damit kann die Zentralbank, die ich dann Monetative nenne, warum später, wäre die einzige Stelle, die darüber wacht und auch darüber entscheiden kann, wie viel Geld zur Verfügung gestellt werden kann. Und damit kann sie auch zum Beispiel genau so viel Geld erzeugen, wie die Realwirtschaft benötigt. Dann wären wir wieder genau da, wo wir sein wollen. Wir brauchen Geld, wir brauchen Banken, aber wir brauchen nicht mehr Geld, als wir realwirtschaftlich an Güter und Dienstleistungen austauschen, alles andere Spekulation. Und so hätten wir eine Situation, die ich mal folgendermaßen vergleichen möchte. Wir sind ja gewohnt, dass wir eine Demokratie haben. Wir sind gewohnt, dass wir einen Rechtsstaat haben. Was der Witz ist eines Rechtsstaats, ist ja, dass nur noch der Staat das Recht hat, Recht zu machen. Das nennen wir Bundestag. Unser Bundestag, ja, macht ein Gesetz. Und damit hier keine Machtkonzentration stattfindet, haben wir Gewaltenteilung erfunden. Der Bundestag, also die Legislative, macht das Gesetz, übergibt es der Regierung, die führt es aus. Und wenn wir dann unser Recht nutzen und es irgendwie falsch nutzen, dann kann die Judikative uns dafür zur Rechenschaft ziehen. Also wir haben Gewaltenteilung erfunden, wir haben ein Gewaltmonopol beim Staat erfunden und das Ganze sind die zwei Grundbausteine, neben 30 anderen wichtigen, das, was wir Demokratie nennen. Also die Tatsache, dass wir vor ein paar hundert Jahren den Fürsten das Recht weggenommen haben, Recht zu sprechen, sozusagen Selbstjustiz, ja, und es zentralisiert haben im Nationalstaat, hat zu dem geführt, was wir heute alle genießen, nämlich Demokratie. Und jetzt mal ganz einfach im Vergleich. Früher konnten die Fürsten ihr eigenes Recht machen und ihr eigenes Geld. Das Recht können sie heute nicht mehr selbst machen. Es wäre Selbstjustiz, es ist verboten. Nur noch einer darf Gesetze machen. Und ich frage Sie, warum nicht auch beim Geld? Nur noch eine einzige Stelle, die Monetative. Und eingerichtet als unabhängige Stelle in Gewaltenteilung, sodass der Staat sich nicht der Geldmenge bemächtigen kann, sondern die Bundesbank muss vollkommen unabhängig sein, so wie wir das heute auch gewohnt sind von unseren Medien. ARD, ZDF, so viel wir kritisieren mögen, aber es sind öffentlich-rechtliche Einrichtungen, die vollkommen frei entscheiden können, was sie tun. Der Staat kann den Medien nicht vorschreiben, was sie zu berichten haben. Und diese Meinungsfreiheit ist ein weiterer Baustein der Demokratie. Also, was wir wollen ist, so wie wir Demokratie erleben, indem wir feststellen, dass wir eine Meinungsfreiheit brauchen, ja, die unabhängig erzeugt wird unabhängig erzeugt wird vom Staat oder von Bürgern, ja. So wie wir erleben, dass es gut ist, dass das Recht nur an einer Stelle erzeugt wird, ja, gesprochen wird, ausgeführt wird in Gewaltentrennung, genauso möchte ich das mit dem Geld, ganz genauso. Ich möchte, dass eine Stelle das Geld macht, dass eine Stelle das Geld exekutiert, verteilt, das sind die Banken, ja. Und dass eine Stelle auch spricht, ob es genügend Geld gibt und sagt, ja, wir brauchen es und so viel mehr nicht.
Wird das so aussehen, dass bei den Geschäftsbanken die Leute das Publikum Konten haben könnte, aber die sind dann bei der Zentralbank registriert? Oder?
Ja. Das wäre der technische Vorgang. Das heißt, das Geld, das wir, also der Bürger würde von der Umstellung auf Vollgeld nichts merken, gar nichts. Technisch ist es so, dass dann das Giralkonto ein Konto der Zentralbank ist.
Dann kann also das Publikum, also der Bürger, wir können dann das Geld auch nicht mehr verlieren, wenn die Bank pleite macht.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Vorteil dieser Geldordnung, die ich hier favorisiere. Denn wenn das Geld nicht mehr der Bank, der einzelnen Bank gehört, sondern uns allen in einer gemeinschaftlichen Bundesbank, dann kann die Bank gerne pleite gehen, ist kein Problem. Geht unser Geld nicht verloren. Also dieses Problem, dass wir systemrelevante Banken bekommen, die wir dann retten müssen, obwohl sie missgebaut haben, also Verluste sozialisieren und Gewinne privatisieren, das was ja auch jetzt stattfindet in erschreckendem Ausmaß, würde es nicht mehr geben. Man kann als Bank natürlich immer noch pleite gehen, ja, aber das Geld geht nicht verloren.
Und diese Monetative, die würde also, wenn sie zum Beispiel merkt, die Wirtschaftsleistung steigt, wir brauchen mehr Geld und der Kreislauf weiterfließen kann, würde Geld schaffen und könnte das zum Beispiel dem Staat zur Verfügung stellen für gemeinnützige Ausgaben, also für Infrastrukturmaßnahmen und es wäre auch möglich praktisch das Geld dem Staat ohne Zinsen zur Verfügung zu stellen.
Also wenn die Monetative das Geld macht, könnte sie es dem Staat natürlich geben und sie könnte es auch ohne Zinsen geben. Das ist ein verlockender Gedanke. Aber ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Es geht ja erstmal nur darum, dass genau so viel Geld da ist, wie zum Leben dieser Wirtschaft und den Menschen benötigt wird. Man muss sich dann die Frage stellen, will man einem einzelnen Marktteilnehmer, nämlich den Staat, den Vorteil einräumen, an Geld zu kommen, ohne dafür Zinsen zu bezahlen? Also der Gedanke, den Sie ja gerade sagten, wenn ich Sie richtig verstehe, ist, dass der Staat die Monetative auffordern kann, machen wir mal eine Milliarde?
Nee, ich würde eher so sagen, wenn die Monetative sagt, wir schaffen neues Geld, aber wo lassen wir das jetzt einfließen, das neue Geld? Ne? Wie geben wir das aus? Wer bekommt das? Da wäre doch dann der Staat die richtige Adresse, oder nicht? Der Staat übernimmt ja die gemeinsamen Aufgaben von uns.
Genau. Die Staatsleistung in Deutschland wie in vielen anderen Ländern in etwa auch liegt ja bei rund 50%. Das heißt, das ist der größte Marktteilnehmer. Und in der Tat wäre das der Weg, dass nämlich das Geld, was dann erzeugt wird, über die Staatsausgaben, ja, in den Wirtschaftskreislauf kommt. Das wäre eine Möglichkeit.
Das müssen natürlich Fachleute sein, die das machen. Ne? Also nicht unbedingt Bankleute, also die im Interesse der Banken handeln. Aber eben Fachleute und wie könnten die ausgewählt werden? Wer ist dann wieder die Politik gefragt, um die einzusetzen? Oder wie
der Vorgang ist vergleichbar mit dem Besetzen des Bundesverfassungsgerichts. Die Judikative des Bundesverfassungsgerichts ist vollkommen unabhängig wie jede Gerichtsbarkeit. Und man könnte also diese Monetative besetzen, zum Beispiel wie ein Bundesverfassungsgericht. Das heißt, ein Bundesverfassungsgericht ist ja vollkommen weisungsfrei. Wenn sie einen Job neu zu besetzen hat, sucht sie sich aus der Bevölkerung ein neues Mitglied. Ja? Dass natürlich die Bevölkerung, der Staat, Lobbyisten, Interessengruppen Vorschläge machen und jemanden favorisieren, ist so und wird auch immer so bleiben. Das ist ja ein normaler Vorgang. Aber entscheidend ist der Punkt, das Bundesverfassungsgericht ganz alleine kann entscheiden, wer der nächste Bundesverfassungsrichter wird. Und der dann reale, den Vorgang haben wir kürzlich erlebt, der Herr Voskuhle, unser heutiger Bundesverfassungspräsident, wurde von diversen Leuten vorgeschlagen. Diverse Politiker waren dafür, andere fanden es nicht so toll. Aber es ist vollkommen fürs Gericht, für die Entscheidung vollkommen gleichgültig. Und genauso würde ich es mit der Monetative auch machen. Zu Ihrer Frage, man braucht Fachleute. Ja, man braucht Fachleute. Weil die Geldordnung und die Berechnung dieser Geldmengen, die man braucht und wie Wirtschaft funktioniert und so, da braucht man natürlich schon Fachkenntnis. Aber ich möchte hinzufügen, man braucht auch Moral. Man braucht auch Ethik. Man braucht auch eine Vorstellung, was man erreichen möchte. Und was gerecht ist und nicht gerecht, diese Frage stellt sich die Judikative, also die Rechtsprechung, jeden Tag. Und diese Abwägung, und genau die gleiche Abwägung, welche Geldmenge, welche Art es in die Welt zu bringen, wäre gerecht und für uns alle förderlich, die Frage müsste sich dann diese Monetative auch jeden Tag stellen. Also wir brauchen ethisch und fachlich hoch ausgebildete Fachleute dort. Ja.
Wie könnte der Übergang dazu passieren?
Also der tatsächliche Übergang muss ein Prozess sein, den man nicht von heute auf morgen. Wie könnte der Übergang sein von dem heutigen fraktionalen Reservesystem zu einem System Vollgeld von der Monetative? Das wäre eine Frage. Ich will es zunächst so beantworten, als wenn man es von heute auf morgen machen könnte, um es Ihnen anschließend zu sagen, dass es nicht geht so und dass man es als Prozess machen muss. Aber es ist, glaube ich, besser zu verstehen, wenn man erstmal versteht, was eigentlich passiert. Was eigentlich passieren muss, ist, dass die heutige Giralgeldmenge, also die Menge, die wir da auf den Konten haben, die muss mit Vollgeld getauscht werden. Also das, was die Bank an Geld erzeugt hat, ja, müssen wir ja sozusagen ersetzen durch das neue Geld. Also Vollgeld ersetzt Giralgeld. Wir müssen technisch gesehen das Konto, unser Girokonto, das jetzt der Bank gehört, ja, umwechseln in ein Girokonto, was der Zentralbank dann gehört. Und damit die Zentralbank es auffüllen kann, muss sie genauso viel Vollgeld erzeugen aus dem Nichts, wie vorher die Banken an Girokonto aus dem Nichts erzeugt haben. Nachvollziehbar?
Ja.
Das heißt, einmal, und wir tun jetzt so, als würde das an einem Tag möglich sein, einmal muss die gesamte Giralgeldmenge des Währungsraums, über den wir reden, einmal durch Vollgeld ersetzt werden. Der Witz ist, das würde technisch gehen, weil das sind nur Buchungsvorgänge. Man kann einfach das in den Computer schreiben. Welche Folgen hätte es? Die gesamte Giralgeldmenge, wenn man die durch einmal durch Vollgeld erzeugt, ja, dann entsteht ja dadurch ein Geldschöpfungsgewinn bei der Bundesbank. Also wenn die Bundesbank heute einen Schein erzeugt, 10 Euro, dann hat dieser 10-Euro-Schein ja nicht 10 Euro gekostet. Vielleicht hat er 50 Cent gekostet oder viel weniger noch. Das heißt, der Unterschied zwischen dem, was sie Kosten hat, um einen Wert zu erzeugen, und dem, was draufsteht an Wert, das ist ja ein Gewinn. Deswegen gibt es jedes Jahr einen Bundesbankgewinn. Und jetzt will ich Ihnen gerne sagen, wie hoch der Bundesbankgewinn wäre in dem Jahr, in dem man, an dem Tag, an dem man umstellen würde von Chirac-Geld auf Vollgeld. Der Bundesbankgewinn wäre an dem Tag die Hälfte der Schulden Deutschlands. Wir haben also rund 2 Billionen Schulden und 1 Billion Geldschöpfungsgewinn würde entstehen. Also unterm Strich, kürze ich mal ab, es ist so, wenn diese Geldmenge Vollgeld erzeugt wird, entsteht einmal ein Geldschöpfungsgewinn, wie auch immer im technischen Detail, der in der Höhe halb so groß ist wie die Schulden Deutschlands. Ja? Oder wenn Sie das auf ganz Euro umrechnen, ist es auch so. Also die Hälfte der Staatsschulden Europas könnten beglichen werden, wenn wir umstellen auf Vollgeld. Das ist der eine Effekt.
Ich meine, bei so einer Umstellung, Sie haben eben gesagt, dass alles Geld, was alles Giralgeld, praktisch gegen Vollgeld getauscht werden soll.
Muss.
Aber wie ist das mit dem ganzen Geld, was im Bankenspielcasino zirkuliert, die ganzen Derivate? Wenn das auch getauscht ist und wenn die Leute, denen das gehört, auf die Idee kommen, dass in die Wirtschaft zu stecken, also sich was dafür zu kaufen, das, oder Grundstücke oder was immer, dann ja, könnten die ja alles aufkaufen. Also es wird ja auch eine riesen Inflation dann bewirken.
Ja, also ist es so. Das Recht, Geld zu machen, das heute die Banken haben, benutzen sie heute, um Geld zu erzeugen für ihre eigene Spekulation. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
Ja. Das ist richtig, ja, klar, kann ich.
Nur, und so ist es, so entsteht es, dass heute in den Bankbilanzen knapp 4-mal mehr Geld ist, als wir für Realwirtschaft brauchen. Wenn wir jetzt die Monetative hätten, dann würde die Monetative, würde die Zentralbank ja überlegen, wie groß ist die Wirtschaftsleistung. Okay, die beträgt in Deutschland 2,5 Billionen Euro im Jahr. Also brauchen wir auch 2,5 Billionen, man braucht ein bisschen mehr immer, also brauchen wir in etwa auch 2,5 Billionen Euro Geld. Und genau so viel Geld würde sie auch über den Staat in den Wirtschaftskreislauf geben und nicht mehr. Das heißt, die Banken wären nicht mehr die gelderzeugende Einheit und könnten mehr machen für sich selber, weil sie nur das Geld bekommen, was ihnen die Wirtschaft gibt, in Form von Spareinlagen zum Beispiel, oder was ihnen der Staat in Form eines Gelderzeugung gibt. Das heißt, Banken sind plötzlich genau das gleiche wie Privatpersonen oder Organisationen. Jeder kriegt nur das Geld, was er letztlich in Summe der Wirtschaftsleistung benötigt. Das heißt, es ist mehr, also eine Geldblase erzeugen wäre schon gar nicht mehr möglich. Das würde die Bundesbank schlicht und ergreifend verhindern. Was die Banken natürlich überhaupt nicht mögen, weil sie dann mit Spekulation kein Geld mehr verdienen können. Und das ist auch sozusagen der Nachteil der Idee, weil die Verdienstmöglichkeiten der Banken dann doch sehr, sehr eingeschränkt werden. Die sind natürlich ein großer Gegner dieser Idee. Das ist ein Vorteil der Geldschöpfung, dass ich für mich selber was erfinden kann. Aber es gibt noch ganz andere Wirkung von der privaten Geldschöpfung. Nämlich, stellen Sie sich so vor, wenn Sie ein Haus, sagen wir mal für 1 Million, ja, oder nehmen wir eine Wohnung, Sie wollen eine Wohnung kaufen für 100.000 Euro, okay? Dann müssen Sie, Herr Umlauf, müssen ja dieses Geld entweder verdient haben, also für 100.000 Euro gearbeitet haben, oder sie müssen jemanden finden, der sie ihnen leiht. Also sie müssen es erarbeitet haben, sie haben also einen Aufwand von 100.000 Euro gehabt, oder sie finden jemanden, der es refinanziert, ihnen einen Kredit gibt. Okay? Das heißt, die 100.000 Euro, für die sie eine Wohnung kaufen, die haben sie auch tatsächlich erwirtschaftet, realwirtschaftlich. Da ist das Verhältnis 1:1. Und das empfinden wir als normal und gesund. Einverstanden? Aber wenn sie nicht Herr Umlauf sind, sondern wenn sie Bank sind, dann und wollen für 100.000 eine Wohnung kaufen, müssen sie nur, wie ich anfangs sagte, ungefähr 8% dieser Summe irgendwann refinanzieren bei der Bundesbank. Das heißt, als Bank haben sie immer einen Vorteil gegenüber jemand anderen in der Wirtschaft. Nur weil sie das Recht auf private Geldschöpfung haben. Es klingt komisch, aber wenn Sie ein Haus kaufen wollen für 100.000, müssen Sie dafür gearbeitet haben für 100.000, okay? Wenn die Bank das tut, müssen Sie das nicht.
Ja und nein. Also da ist es ja noch der Mechanismus, dass diese 100.000, die fließen ja irgendwo hin. Ne? Also zum Beispiel an denjenigen, der die Wohnung geschaffen hat oder vorher besessen hat. Und es kann ja sein, dass der bei der gleichen Bank ein Konto hat oder bei einer anderen Bank. Mhm. Und wenn das Geld jetzt von da zu einer anderen Bank fließt, dann wird das ja untereinander abgerechnet. Mhm.
Genau.
Da ist aber dann der Effekt, dass wenn die Banken groß genug sind, dann hebt sich das untereinander auf. Also dass ungefähr genauso viel von der einen Bank fließt, wie der von der einen zur anderen. Dann hebt sich das wird dann verrechnet. Das heißt, das ist für die Bank dann kein Minus. Es wird ja über die Zentralbank abgerechnet, das Interbankengeschäft.
Ja, das ist nochmal eine eigene Thematik. Es ist schon so, dass durch das Verrechnungssystem inzwischen Banken gewisse Risiken, Vorteile, was auch immer, ausgeglichen werden. Aber was immer bleibt, egal wo sie das Geld hin und her überwiesen, ist, dass der Aufwand, um an 100.000 Euro zu kommen, für eine Bank wesentlich kleiner ist, also nur ein kleiner Prozentteil des Aufwands eines Normalbürgers oder einer Firma.
Ja.
Und das ist ein Wettbewerbsvorteil. Stellen Sie sich einfach einen Wettbewerbsvorteil woanders vor. Stellen Sie sich vor, der Staat würde jetzt hier regulieren, das würde durch eine Gesetzesgebung dafür sorgen, dass alle Hersteller von Solarmodulen automatisch so stark subventioniert werden, dass sie, wenn sie 100.000 Euro Module herstellen, nur einen Aufwand von 10.000 Euro haben. Das wäre ein gigantischer Vorteil, oder? Da könnte man doch weltweit konkurrieren. Das wäre sensationell. Und genau das passiert bei Banken. Banken haben durch die Geldschöpfung einen Wettbewerbsvorteil. Deswegen fließt auch immer mehr Geld dahin. Deswegen sind die auch immer erfolgreicher als alle anderen. Deswegen häuft sich dort, es kommt zu einer Akkumulation von Vermögenswerten bei Banken.
Darum können sie auch so gut, für sich so gute Lobbyarbeit machen, weil sie eben so viel Geld haben und können solche Gehälter zahlen, Boni und so weiter.
Es gibt Organisationen, die versuchen zu erkennen, wie viel Lobbyismus pro Branche stattfindet, wie viel Geld investiert wird. Und sie können, wenn sie das messen, Pi mal Daumen sagen, dass die Geld die fließen den Menschen, die sich für Lobbyismus für Banken einsetzen, in Größenordnung 10 bis 20 Mal höher ist als für jede andere Wirtschaftsform. Sie haben unglaubliche Mittel zur Verfügung. Oder anders formuliert, obwohl der Bankensektor nur 5% der Wirtschaft einnimmt, sind über 20% der Lobbyisten in Berlin von Banken. Es geht so weit, dass in den Finanzministerium Mitarbeiter von Beratungsfirmen sind, die wiederum von Banken bezahlt sind. So weit geht das. Das ist keine kühne Behauptung, vollkommen normal. Ja, also erst entlassen wir die Banken in die Freiheit zu tun und lassen, was sie wollen. Dann entledigen sie sich jeder Haftung. Dann merken sie, dass sie immer gerettet werden, egal was sie machen. Also auch wenn es mal schief geht, wird Bürger zahlen, ja. Und das verschafft ihnen Vorteile, die sie unter anderem dafür einsetzen, ihre Vorteilnahme zu zementieren. Durch geschickten Lobbyismus. Keine Frage.
Ja, ich habe auch gehört, dass es gab noch nie eine amerikanische Regierung, wo so viele Bankleute drin saßen als Berater, als Fachleute wie jetzt. Ne?
Ich kann die Aussage nicht bestätigen oder verneinen, weil ich die Zahlen nicht kenne, aber bei allem, was ich so mitbekomme, würde ich sagen, es stimmt. Ja. Ich glaube, es stimmt. Es würde mich nicht überraschen, wenn es stimmt. Und es ist eigentlich in Deutschland nicht so viel anders. Also gibt ja so Abgeordnetenwatch und ähnliche Organisationen, Lobby, wie heißt das? Lobbywatch oder so ähnlich, ich weiß jetzt nicht mehr. Also die stimmt schon, was ich sage.
Was hat Sie selber jetzt persönlich dazu gebracht, sich dafür zu engagieren?
Also der Ursprung war folgender, ich bin heute 52, als die Finanzkrise ausbrach, 2008 war ich 48, ich war vorher Manager in der Industrie, im mittleren gehobenen Management und habe dann mich selbstständig gemacht. Also ich war ein Leben lang in der Wirtschaft tätig und dann plötzlich war Finanzkrise 2008. Und Sie werden jetzt vielleicht lachen, aber der Grund war ein einziger Satz von der Frau Merkel. Also was ich sagen wollte, vorher in meinem Leben habe ich mich für diese Sachen nicht interessiert. Ich wusste nichts von dem, was ich heute Ihnen gesagt habe. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass es dieses Thema gibt. Ich dachte, der Staat macht mein Geld. Ich dachte, weil jemand der Bank Geld gibt, Spareinlagen, kann ich einen Kredit bekommen. Das dachte ich. Meine Welt hat sich dramatisch geändert durch die Finanzkrise. Und zwar, dann hat die Frau Merkel mal gesagt, unsere Bundeskanzlerin, die Rettung der Banken wäre alternativlos. Und Sie werden jetzt lachen. In dem Moment, bei meinem Wissen als Manager, habe ich mich nicht gestört an der Aussage, dass man die Banken retten muss. Das war mir klar. Natürlich muss man die retten, weil ohne Banken geht alles kaputt. Und ich habe da keine Lust, dass es so passiert wie 1900, wann war das? Weltwirtschaftskrise, 38, 37,
ja, aber
30er Jahre. Was mich gestört hat, ist das Wort alternativlos. Eine Demokratie hat immer Alternativen. Und wenn eine Bundeskanzlerin sagt, sie müsste etwas entscheiden, was keine Alternative hat, dann ist sie doch Gefangene in der Entscheidung. Wer keine Alternative hat, wie das Wort schon sagt, ist gezwungen. Also wer zwingt sie? Das war meine Frage. Wer zwingt die Bundeskanzlerin, das zu tun, was sie glaubt, dass sie tun muss? Und diese simple Frage hat dazu geführt, dass sie 3-4 Jahre lang angefangen hat zu recherchieren. Wie ist denn eigentlich unter den, also es fing an anderen Stellen an. Ich habe mir die Sozialordnung angeguckt. Entschuldigung, es ging um Finanzkrise, das war nicht Sozialordnung, sondern ich habe mir mal angeguckt, von welchen Sachen reden die denn da eigentlich? Und dort, dank Internet und dank einer doch sehr transparenten Welt kann man vieles auch als Privatmann herausfinden. Und eines der ersten Dinge, die ich herausgefunden habe, ist eben, dass die Bank, also ich habe es früher anders beschrieben, aber so beschreibe ich es heute, ja, dass die Menge Geld viel, viel größer ist als die Realwirtschaft. Ich habe dann mitbekommen, was ist eigentlich passiert, als Lehman Brothers zusammenbrach. Also ich habe verstanden, dass diese Bank eine Riesenbank ist, die nur mit Spekulationsprodukten ihr Geld verdient hat und mit dem guten alten Kreditgeschäft eigentlich gar nichts mehr zu tun hat und dass das alles mit nichts abgesichert ist. Das ist mir alles aufgefallen. Also eigentlich ist mir so nach und nach der Irrsinn der heutigen Geldordnung bewusst geworden. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, wie ich schon sagte, ich habe halt in der Geschichte geguckt, hatten wir schon mal so eine Situation? Wissen Sie, dass ich gucke, müssen Sie verstehen, weil als ich 97 nach Singapur ging beruflich, brach Asienkrise aus. Also weil irgendwie eine Währung zusammenbrach, brach meine Welt zusammen. Also das hat mich dann schon berührt. Ich war persönlich betroffen. Und dann habe ich mich gefragt, naja, ist jetzt das ein Unfall gewesen, passiert das öfter, und musste dann lernen, wie ich eingangs schon sagte, dass es in der Nachkriegszeit 425 registrierte Finanzkrisen gab. Also das Zusammenbrechen unseres Finanzsystems ist Normalität. Und jedes Mal, wenn es zusammenbricht, haben wir entweder eine massive Umverteilung von Vermögenswerten oder Krieg. Oder zumindest Bürgerkrieg. Und da habe ich keine Strafe. Es ist fürchterlich simpel, mein Motiv. Ich kann nicht begreifen, dass unser Gehirn nicht für etwas Besseres reicht. Ich kann nicht verstehen, dass das, was wir jetzt als richtig empfinden, was dauernd schief geht, wir auch weiterhin als richtig empfinden. Warum sollte ich? Also wenn ich Autobauer wäre und meine Autos würden alle paar Monate komplett kaputt gehen, ich wäre pleite. Meine Autos würde niemand kaufen. Ich würde mich schämen. So schäme ich mich für unsere heutige Geldordnung. Und jedes Mal, wenn sie zusammenbricht, werden Bevölkerungsschichten wirklich verletzt. Ja, sie werden ja, ihnen wird das Vermögen genommen. Sie gehen pleite, sie sind arbeitslos, sie können ihr Leben nicht mehr fristen. Familien gehen kaputt, Geschäfte gehen kaputt, Menschen werden getötet bei Auseinandersetzungen. Also wie ich schon sagte, im schlimmsten Fall entstehen die Kriege. Da habe ich keine Lust drauf. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Und wenn ich jetzt weiß, wie die Geldordnung und das Finanzsystem funktioniert, dann kann ich sagen, dass eine Mehrheit der Krisen, die die Menschen erleben, ausgelöst werden durch die Unfälle dieser heutigen Geldordnung. Kann ich sagen. Will ich nicht.
Wie ist jetzt die Strategie des Vereines? Also einfach Aufklärung in allen Bereichen und...
Es gibt zwei Strategien. Ich erkläre den Ursprung und die zwei Strategien. Der Ursprung war der, dass Geld und Finanzfachleute, ich will da mal Herrn Professor Huber erwähnen, er ist weltweit vielleicht einer von 10, 20 Menschen, die die Anerkennung oder die wissenschaftlich Geldordnung untersuchen und darüber extrem kompetent reden können. Er und ein paar Bürger, die ähnlich ticken wie ich, haben diesen Verein gegründet. Und jetzt zu Ihrer Frage, zwei Strategien. Die erste ist, immer wieder über Geldordnungen nachdenken, sie sozusagen wissenschaftlich soweit irgend möglich zu untersuchen und herauszufinden, welche alternativen Geldsysteme möglich wären und welche Vor- und Nachteile sie hätten. Jedes Geldordnung hat Vor- und Nachteile. Auch Vollgeld hat Nachteile. Also die Entwicklung eines für die Gesellschaft von heute, Gesellschaft des dritten Jahrtausends, angemessene, passende Geldordnung, das herauszufinden, ist die eine Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist das, was Sie erwähnten, nämlich zu informieren und auch für eine Idee zu werben. Wir sind zum Schluss gekommen, dass unter den verschiedenen Möglichkeiten, welche Geldordnung man machen kann, ist unserer Auffassung nach Vollgeld von der Monetative die beste, die wir haben können. Und deswegen kommt jetzt das Werben. Also wir verändern uns gerade im Auftreten, wir gehen auf die Bürger zu, wir haben einen Verein gegründet vor einem halben Jahr, wir möchten, dass Bürger uns auch eine Spende geben, damit wir dann für diese neue Geldordnung werben können, damit wir Politiker ansprechen können, damit wir weitere Menschen für die Idee gewinnen können. Naja, wenn man das halt so macht, wenn man eine Idee hat.
Spüren Sie schon Resonanz auch eben bei einflussreichen Menschen, also bei Politikern oder?
Ja, darf ich ein persönliches Erlebnis erzählen? Ich habe kürzlich den Staatssekretär Koschek im Bundesfinanzministerium kennengelernt. Unter Herrn Schäuble und dem Bundesfinanzminister, also er ist verantwortlich, er berichtet direkt an den Finanzminister Schäuble und er ist verantwortlich für die Regulierung des Finanzmarkts. Also alles, was wir irgendwie in der Zeitung lesen zum Thema Regulierung, landet auf dem Schreibtisch dieses Mannes. Und ich habe ihn angesprochen zu unserer Idee. Und dann ist etwas Erstaunliches passiert. Er konnte damit ziemlich wenig anfangen. Es war im Gespräch deutlich, dass er nicht genau wusste, von was ich redete. Ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie überhaupt, dass 92% des Geldes aus dem Nichts erfunden wird von den Banken? Ja, er druckste so rum. Endergebnis war, dass er mir anbot, dass er sich mit der Frage nochmal kundig macht und mir dann antwortet. Das hat er tatsächlich getan. Und heute habe ich ein dreiseitiges Antwortschreiben, in dem er ausführt, dass es eine private Geldschöpfung gibt. Also das Bundesfinanzministerium bestätigt die Behauptungen, die ich hier ständig aufgestellt habe, alle Behauptungen. Also das ist sozusagen die Rückversicherung. Der Staat weiß, dass es so ist, wie wir behaupten. Aber es ist was Zweites Interessantes passiert. Er hat in dem Schreiben auch in gebotener Kürze erklärt, welche Alternativen es gäbe und was er davon hält. Ja? Und neben der Tatsache, dass er überhaupt Alternativen genannt hat, was ich schon mal toll fand, hatte ich eins festgestellt. Und es ist mal ganz direkt und unverblümt gesagt, die haben die Geldordnung nicht verstanden. Der Koschek und das Bundesfinanzministerium haben dort Aussagen getroffen in dem Brief, die gar nicht stimmen. Also das heißt, sie beschäftigen sich gar nicht oder so wenig mit alternativen Geldordnungen, dass sie noch nicht mal verstehen, wie sie funktionieren. Ja? Und daraufhin habe ich auf 6 Seiten geantwortet, was der Unterschied ist zwischen diesen Geldordnungen, die da erwähnt wurden. Und habe dann eben nochmal das Ganze erklärt. Ich habe daraufhin eine Antwort bekommen von einem Mitarbeiter von Herrn Koschek, wo sie sich bedankt haben, dass ich sie aufgeklärt habe. Ja, sie haben ihren Fehler eingesehen. Sie haben den Unterschied erst nicht verstanden zwischen 100% Banking und Vollgeld. Ja. Aber jetzt hätten sie es verstanden und sie würden es zu den Akten nehmen. Sie möchten es weiterhin überprüfen. Sie haben aber auch gesagt, dass sie der Idee folgend von Alternative heute keine Chance geben. Also sie würden das politisch jetzt offensiv, öffentlich nicht vertreten wollen. Da stehen wir. Wir stehen da, dass die entscheidenden Personen entweder Profiteure sind des heutigen Geldsystems und es sehr genau kennen, aber natürlich kein Interesse haben, es zu ändern. Ja? Oder sie sind betroffen von der Geldordnung und in den allermeisten Stellen, ja, und ich habe jetzt ein Beispiel genannt, haben sie nicht mal die leiseste Ahnung, von was sie da reden. Sie wissen es nicht. Geld ist für uns Menschen so selbstverständlich. Die Tatsache ist, dass Banken es machen und so weiter. Der Glaube, dass etwas ist, was abgesichert ist, das ist so selbstverständlich, dass vieles, was ich heute gesagt habe, wie Humbug klingt, wie nicht ernst zu nehmen. Das ist die Ausgangslage. Aber interessant ist eins, wenn man das einmal erklärt hat, und ich bin dankbar, dass er heute ein bisschen Gelegenheit hatte, das etwas ausführlicher zu begründen, das geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Und Sie werden feststellen, wenn Sie selbst mal nachprüfen, ob das richtig ist, was ich hier sage, dann werden Sie irgendwann an den Tisch lang und sagen, ich mache mit, das zu ändern, es gibt was Besseres. Es gibt, zu Ihrer Frage nochmal, diverse andere Stellen, die sich mit neuen Geldordnungen beschäftigen, aber sie tun das noch auf eine sehr, wie soll man sagen, bedeckten Art und Weise. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt eine Enquete-Kommission bei der Bundesregierung, die beschäftigt sich auch mit der Frage, wie können wir eine neue Wirtschaft gestalten, neue Gesellschaftsordnung. Gibt es Gesellschaft ohne Wachstum? Wie geht das? Und als Auswuchs dieser Enquete-Kommission gibt es auch eine Arbeitseinheit, die in Hamburg einen Sitz hat, die es dann über die Geldordnung nachdenkt und dann wiederum die Enquete-Kommission informiert. Also es fließt so langsam in die Fachkreise ein, sagen wir so. Aber es ist heute noch keine Welle. Aber dafür sorgen wir noch.
Gibt es noch einen Aspekt, über den Sie gerne sprechen möchten?
Ich versuche es in folgender Weise zusammenzufassen. Und da ich ja Gelegenheit hatte, das etwas ausführlicher zu klären, darf ich vielleicht am Ende plakativ sein. Ja? Wenn wir Vollgeld von der Monetative heute einführen, hat das folgende Effekte. Die Hälfte der Staatsschulden Europas würden mit einem Federstrich bezahlt werden können, ohne dass irgendjemand auch nur einen Nachteil davon hätte, weil es der Gewinn aus der Geldschöpfung, aus dem Nichts ist. Zweitens, die Wirtschaft und das Bankensystem könnten nicht mehr Geld erzeugen, als für die Realwirtschaft gebraucht wird. Das heißt, die Blasenbildung Richtung Spekulation, ja, die Blasenbildung Richtung nicht abgesicherter Finanzierungen, die wäre weitestgehend, nicht ganz, aber weitestgehend unterbunden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wieder irgendwelche Blasen entstehen, die dann platzen, die wir anschließend wieder bezahlen dürfen, die Wahrscheinlichkeit wird sehr, sehr klein. Ja? Hat irgendjemand Nachteile? Ja. Die Banken können natürlich bei Vollgeld von der Monetative kein Geld selbst mehr machen, also können sie den damit in Verbindung stehenden Gewinn nicht mehr machen. Das ist eine Größenordnung von ungefähr 20 bis 25 Milliarden Euro pro Jahr im Bankensystem. Also das deutsche Bankensystem macht Gewinne von 20 bis 25 Milliarden pro Jahr, nur weil sie das Recht hat, Geld machen zu dürfen. Und wenn ich das Recht diesen Banken wegnehme, können sie natürlich diesen Gewinn nicht mehr machen. Der Gewinn fällt ja dann bei der Zentralbank an und das kriegt der Staat. Das heißt, man muss natürlich dafür sorgen, dass die Banken daran nicht zugrunde gehen, was aber technisch gesehen überhaupt kein Problem ist, weil, Entschuldigung, wenn wir heute sage und schreibe ein Drittel der europäischen Wirtschaftsleistung zur Bankenrettung aufwenden, also ich rede hier von ungefähr 4 Billionen Euro, dann können wir doch locker 20 Milliarden in Deutschland und jetzt nehmen wir noch die anderen Länder hinzu und dann können wir doch locker vielleicht 500 Milliarden dafür verwenden, dass uns die Banken nicht kaputt gehen, wenn wir diesen Wechsel machen. Deswegen habe ich mal gesagt, man muss das sukzessive machen. Ja. Also das Bankensystem auf seinen Kern zurückzuführen, nämlich uns Geld zu leihen, kostet Geld. Ja. Um die Blasenbildung zu beenden, kostet Geld, aber es kostet weit weniger, als diese gesamte Blasenbildung zu retten. Das heißt, nur die, die heute viel Geld verdienen, überproportional hätten einen Nachteil durch diese Änderung. Juckt mich nicht besonders, wenn ich es mal so sagen darf. Sie fragten mich, was mein Anliegen ist. Ich bin jemand mit 52 Jahren, der in Deutschland lebt, 52 Jahre in Deutschland lebt. Ich bin durch die Welt gereist. Ich musste nie Krieg erleben. Ich musste nie Leid, ich meine, ich habe schon Fehler gemacht oder irgendjemand, aber also existenzielles Leid musste ich nicht erfahren. Und ich, wenn ich meine Vorgängergeneration nehme, dann gibt es keine, die ich kenne, die das so erleben durfte. Es ist fantastisch. Meine Eltern haben Krieg gehabt, meine Großeltern haben Krieg gehabt, die Großgroßeltern, die haben alle Krieg gehabt, während sie lebten. Ich empfinde es als Privileg, in Frieden leben zu können und mit den Möglichkeiten, die ich habe. Und ich möchte nicht, dass das weg ist. Warum sollte ich mir ein Geldsystem erlauben? Warum sollte ich als Bürger, als Souverän dieses Landes, als Demokrat, warum sollte ich denn ein Geldsystem wollen, das mich bedroht? Das mich in meiner Existenz bedroht? Das kann doch nicht sein. Und ich habe ja aufgezählt, wie oft das schief geht. Zweitens, ein anderes Motiv ist, ich selbst habe zwar keine Kinder, aber wir haben Kinder. Und die übliche Denkweise einer Generation ist, unsere Kinder sollen sie irgendwie besser haben. Wir sind die erste Generation, die systematisch dafür sorgt, dass unseren Kindern schlechter geht. Das, was wir jetzt machen, ist, dass wir eine Party feiern oder wenige feiern, eine Riesenparty, die unsere Kinder bezahlen. Ich will das nochmal deutlich machen. Diese Finanzkrise, die wir jetzt mit Sparsamkeit, Austerität, unsere Vermögenswerte nehmen ab, unsere Renten gehen ab oder werden unsicher und all dieser Sozialabbau, wie man ihn gemein nennt, das zahlen unsere Kinder. Die kriegen eine schlechtere Rente, die haben geringere Erbschaften, nehmen geringere Vermögen. Nur weil die Banken Mist gebaut haben, ist es gerecht? Für mich nicht. Wir haben jetzt in Deutschland, nur um eine Zahl zu nennen, offizielle, also explizite Schulden von 2 Billionen. Aber wir haben zusätzliche Schulden für etwas, was wir in Zukunft für unseren Kindern oder bezahlen müssen, nämlich Renten, die in der Bilanz heute nicht drin sind des Staates. Also die Gesamtverschuldung des Staates Deutschland beträgt zurzeit etwas, das waren 6,8 Billionen Euro. Das heißt, der Staat hat Verpflichtungen übernommen in dieser Größenordnung. Wir reden also davon, dass Deutschland explizit und implizit zusammengerechnet 300% verschuldet ist. Unsere Kinder sollen für diese Schulden bezahlen. Wir haben jetzt Kredite aufgenommen, die unsere Kinder bezahlen. Ist das gerecht? Also, was wir erzeugen, ist eine Instabilität für eine Mehrzahl der Menschen, weil wenige Fehler machen. Das ist ungerecht.
Und weil wenige immer mehr haben wollen.
Ja, und weil wenige immer mehr haben wollen, ja, auch. Ja. Und wir zeugen eine Generation Ungerechtigkeit. Wir zerstören Zukunft. Nee, will ich nicht.
Herr Habel, ich danke Ihnen herzlich für dieses Interview. Vielen Dank.
Ich habe es gerne gemacht, Sie haben ja gehört, das ist mir ein Anliegen, ich werde nicht dafür bezahlt, es ist ein freiwilliges Engagement und ich würde mich sehr freuen, wenn andere Bürger einfach mal auch der Frage nachgehen, was ist Geld, wer macht Geld, was passiert eigentlich mit dem Geld, wie wird Geld verdient, wie wird es umverteilt und wer hat was davon, dass es so ist, wie es ist. Und würde mich freuen, wenn so mancher versuchen würde, auf unserer Homepage monetative.de die Antworten zu finden. Wir versuchen sie dort zu geben. Dankeschön.
Danke.